Hier ist D25, der Zukunft-Podcast von Hybrid 1. Zukunft ist jetzt.
Und hier kommt Ihr Gastgeber, Christian Jakobetz.
Glaubt ihr eigentlich alles, was in diesem Internet steht? Ich vermute mal, wenn ich euch diese Frage jetzt ganz real stellen würde, dann würden die meisten von euch entgeistert mit dem Kopf schütteln und entrüstet sagen, natürlich nicht. So ein Unsinn. Trotzdem stellen wir fest, dass selbst Menschen, die eigentlich ganz und gar nicht gutgläubig sind, vieles von dem, was einem künstliche Intelligenzen wie beispielsweise ChatGPT so erzählen, weitgehend kritiklos hinnehmen. Und das, obwohl die meisten KIs ziemlich deutlich mit Warnhinweisen versehen sind, auf denen wie auf den Zigarettenschachteln steht, Vorsicht, glaubt nicht alles, könnte Unsinn sein, was da steht. Woran liegt es also, dass Menschen irgendwie bei KIs deutlich gutgläubiger sind als beispielsweise im normalen Netz oder geschweige denn gegenüber Journalisten und Medien? Und was bedeutet das eigentlich für die Zukunft? Wie leicht wären Menschen tendenziell zu manipulieren durch KI? Mit dieser und noch ein paar anderen Fragen beschäftigen wir uns heute in der neuen Ausgabe von D25. Und klar, zu Gast ist natürlich unsere KI-Expertin, Professor Iris Lorscheid. Vorher noch der kleine, aber wichtige Hinweis.
D25 wird präsentiert von unserem Partner Digital Publishing Report.
Ja, und nachdem wir auch das geklärt haben, bleibt mir jetzt nur noch euch viele spannende Erkenntnisse zu wünschen in dieser neuen Folge von D25. Iris, irgendwo habe ich mal gelesen, man soll im Internet um Gottes Willen nicht alles glauben, was man liest und dass Googlen eben auch nur Googlen ist und dass man alles gegenchecken soll. Und trotz alledem habe ich gerade den Eindruck, wenn eine KI, sagen wir beispielsweise ChatGPT, auf eine Suchanfrage ein Ergebnis auswirft, dann wird das eigentlich kaum hinterfragt. Jetzt steht aber ja selbst bei ChatGPT explizit, liebe Leute, es kann sein, dass wir völligen Blödsinn hier gerade erzählen und jeder, der sich mit dem Thema mal beschäftigt hat, kennt den Begriff der Halluzination im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz. Frage 1, täusche ich mich? Und die Leute sind vielleicht gar nicht so leichtgläubig, in Anführungszeichen. Oder aber, falls ich mich nicht täusche, warum sind sie das dann?
Ja, ich glaube, wir beobachten hier diesen üblichen Prozess, den wir mit vielen Innovationen durchlaufen, wo wir zu Beginn erstmal ganz kritisch auf so eine Innovation schauen und vielleicht auch ein bisschen ängstlich. Und wir das in unserem Leben, das haben wir mit ganz vielen Entwicklungen gesehen, Smartphone, diese Smart Homes, die wir zu Hause haben und dann probiert man das und interagiert und macht sich damit vertraut. Und da steckt ja auch schon Vertrauen mit in diesem Begriff. Und dann irgendwann kommt der Punkt, wo man für sich erkennt, Mensch, das ist ja schon eine Sache, die mich effizienter macht und die mich schneller macht und die vielleicht auch ganz bequem ist im Umgang. Und ich glaube, das haben eben jetzt auch viele bei ChatGPT erkannt. Und dann gibt es noch so was wie so eine soziale Norm, die dazu kommt. Also man sieht, dass es viele nutzen und dann wird das wohl schon so in Ordnung gehen. Und dann kauft man so ein bisschen diese Risiken und die Unsicherheiten ein gegen die Effizienz und das, was eben das Leben dann so bequem macht. Und es ist ja auch so, dass diese Technologie eine gewisse Komplexität hat. Ja, Intelligenz steckt ja auch schon darin, ja, künstliche Intelligenz. Und je komplexer das ist, umso mehr Eindruck macht es eben auch. Aber dann kommen wir tatsächlich hin, dass wir Technologie vertrauen und das sogar zu einem ziemlich extremen Punkt kann das sein. Also dass wir sogar so etwas haben wie Automation Bias.
Ich habe in letzter Zeit immer wieder, also seit unserem letzten Podcast sind so ein paar Wochen vergangen und da waren dann zwischendrin auch ein paar Seminare, die ich zum Thema KI gemacht habe. Und unter anderem ist immer wieder die Frage gestellt worden, die ja in dem Kontext interessant ist. Woher weiß ich, woher eine KI ihre Quellen nimmt oder welche Quellen die KI verwendet? Jetzt gibt es ja das Tool Perplexity, wo dann auch tatsächlich drunter steht, verwendete Quellen waren das und das und das. Da liegt es sehr transparent offen. Aber eigentlich, wenn ich ChatGPT vertraue, dann habe ich keinerlei Ahnung, woher ChatGPT sein Wissen schöpft. A, weißt es du und B, müsste man das nicht vielleicht mal in irgendeiner Form der Regulierung quasi vorschreiben? Ich bin ja mal ein großer Gegner von Vorschriften und solchen Geschichten, aber müsste man dann nicht sagen, passt auf, wenn ihr solche Antworten auswerft, dann legt offen, wo ihr euer Wissen hernimmt.
Ja, absolut. Also ich glaube, die schlechten Systeme, das sind immer Systeme, die am Ende nur ja, nein, richtig, falsch sagen, wie die 42 ausgeben, aber uns tatsächlich nicht sagen, wie sie denn jetzt zu diesem Punkt gekommen sind. Ja, das heißt Explainable AI nennt man das auch, also KI-Systeme, die erklären, warum sie denn zu einem Ergebnis gekommen sind. Und das gibt uns ChatGPT erstmal so nicht mit, nicht während wir es nutzen. Ja, also da müsste man dann schon recherchieren, um zu wissen, auf welcher Datengrundlage das dann eben gemacht worden ist, also bis wann diese Daten gesammelt wurden und welche Internetdaten dort herangezogen wurden. Aber eine gute Explainable AI würde uns also das sehr viel mehr transparent machen. Was da eben schief gehen kann, ist ja, was für einen Anwendungsbereich überhaupt diese KI hat, also was sie uns liefern kann. Und das kann auf Daten passieren. Also wenn wir jetzt ein KI-System haben, ja, was nur Daten hätte, die alle Informationen der Einwohner in Hamburg hätte, das könnte uns jetzt keine Information über das beliebteste Reiseziel 2024 der Deutschen in der Prognose sagen. Aber auch in dem Algorithmus selbst, wie er denn eigentlich funktioniert, da gibt es so ein schönes Beispiel einer Studie, Klassifikation von Bildern. Die sollten also erkennen, ist da jetzt ein Pferd auf dem Bild. Und zwei Algorithmen waren da erfolgreich, aber der eine Algorithmus, der hat wirklich von den Pixeln gelernt, also wie dieses Bild aufgebaut war, während der andere Algorithmus sich auf so ein Label fokussiert hat, was diese Bilder hatten. Also alle diese Bilder, wo ein Pferd drauf hat, hat unten rechts wie so ein Label. Und als man das dann auf neue Bilder losgeschickt hat, dann hat das natürlich nicht mehr funktioniert. Sprich, es wäre natürlich sehr wichtig zu wissen, also für welchen Anwendungsbereich gelten denn jetzt diese KI-Systeme? Also mit welchen Daten hat es gelernt? Stichwort Einwohner Hamburg oder Reiseziele der Deutschen. Und eben auch, wie funktioniert, wie tickt denn dieser Algorithmus? Hat er sich jetzt ausgerechnet auf diese Label gestürzt oder auf was anderes? Und wenn dieses Ergebnis mitgeliefert werden würde, wäre ja schon mal was gewonnen.
Um meine eigene Frage gleich wieder ein bisschen zunichte zu machen. Angenommen, man würde so etwas wirklich durchsetzen. Es gäbe in irgendeiner Weise eine Etikettierung oder sonst irgendeine Offenlegung. Daher beziehe ich meine Daten. Müsste man nicht damit rechnen, dass das einen ähnlichen Effekt hat wie bei den AGBs, die jeder grundsätzlich erstmal ankreuzen muss oder bestätigen muss. Und wir alle wissen, kein Mensch, außer vielleicht irgendwelche Juristen-Nerds, hat in seinem Leben jemals AGB gelesen. Also worauf ich raus will, ist, würde man da nicht stehen, pass auf, da und da sind meine Quellen und mit dem und dem Etikett und nach dem und dem Modell habe ich das errechnet. Und 99% der User, außer eine Professorin in Hamburg, würden da sitzen, würden sagen, mir doch wurscht.
Fände ich jetzt nicht das Schlimmste, wenn es zumindest im ersten Schritt mal so etwas wie eine Zertifizierung geben würde oder einen Standard. Also das bedeutet, dass sich eben Institutionen, vielleicht auch Unternehmen, eben darauf verständigen, dass sie sagen, die KI-Systeme, die wir ausrollen, die haben ein gewisses Zertifikat und die entsprechen einem gewissen Standard. Und da weiß ich, wenn ich jetzt dieses KI-System über Einwohner in Hamburg kaufe, da bekomme ich zuverlässige Informationen zu der und der Art von Fragestellungen und dann würde ich es jetzt als Nutzerin nicht mehr im Detail nachvollziehen müssen, weil es eben zumindest mal diese Zertifizierung oder den Standard. Was ich aber tatsächlich fast noch spannender fände, ist eben so dieses explizit Mitliefern der Information, wenn eben diese Antwort kommt. Also dass man, also das nennt man so Human-Centered Design, bedeutet, dass man es eher als eine Entscheidungsunterstützung sieht, als nur eine Entscheidung, die abgenommen wird. Das bedeutet, dass also dazu dann noch Informationen geliefert wird, warum denn diese Entscheidung getroffen wurde. Gibt es auch eine Studie, da werden Bilder als positiv oder Texte als positiv oder negativ gelabelt und da wird eben dazu geliefert, wieso man eben darauf kam. Interessanterweise wird dann auch schon weniger der KI vertraut, wenn es diese Entklärung gibt. Das ist auch nochmal eine interessante Perspektive. Also wenn man diese Zusatzinformationen mitliefert, wird auch nicht mehr automatisch vertraut, sondern das eben auch hinterfragt. Das wird also auch so etwas wie ein kritisches Denken mit dazugegeben. Das muss man nicht für jedes System haben, ja, zugegebenermaßen. Also es gibt Systeme, die sollen einfach automatisiert sein, die sollen schnell zu Entscheidungen kommen und die sollen mir Prognosen liefern. Aber wenn eh wichtige Entscheidungen damit einhergehen und wenn ich es, mich selbst zu informieren, nutzen möchte, ist es doch sehr schön, wenn man hier so Entscheidungsunterstützung hat, die auch kritisch dazu auffordern, zu reflektieren, weil sie auch die Information mitliefern. Das ist der Kontext, das ist die Grundlage gewesen, die ich herangezogen habe. Und das finde ich eben gerade bei Managemententscheidungen oder bei Leadership-Entscheidungen sehr wichtig. Also da ist es so, dass dieses Entscheidungssystem oder die unterstützenden Systeme manchmal so einen Verantwortungspuffer bieten. Also jetzt auch gerade KI-Systeme, die könnten dann so ein Verantwortungspuffer sein, wo dann Manager oder Entscheidungsträger das eben heranziehen, um ihre Entscheidung zu unterstützen, die dann eben auch gerne dann auf das System zeigen und da auch eben die Verantwortung teilen mit dem System. Und da ist es dann natürlich besonders wichtig, dass wir das haben und dass wir da also noch mehr Informationen, mehr Kontext mitgeben. Es hat sogar eine Studie gezeigt, dass wir dann sogar noch risikoreichere Entscheidungen treffen. Also wenn wir so ein KI-System haben, was ja uns suggeriert, komplexes Wissen ableiten zu können, komplexe Informationen aufzubereiten zu können, toll, wir haben das System, freuen wir uns erstmal, ja, Verantwortungspuffer, hab da etwas, worauf ich zeigen kann. Und dann, jetzt ist das ja schon so komplex und ausgereift, vielleicht sogar risikoreichere Entscheidungen treffen, ja. Ja, finde ich ganz spannend, diesen psychologischen Effekt, die Technologie in Interaktion mit uns haben kann.
Aber weil du gerade sagst Psychologie, kann es sein, dass hinter der ganzen Geschichte schlichtweg ein ganz kleines Missverständnis liegt? Also ein Missverständnis insofern, dass Menschen zunehmend mehr ein Tool wie ChatGPT beispielsweise wie eine Art Suchmaschine oder als eine Frage-Antwort-Maschine begreifen. Also ich stelle der Maschine eine Frage und erwarte, sie gibt eine korrekte Antwort. Nach meinem Verständnis war das ja eigentlich nicht der Gedanke, der hinter einem Tool wie ChatGPT liegt. Also dass es das kann, braucht man nicht reden, zumindest theoretisch. Aber ich habe den Eindruck, viele Leute verstehen ChatGPT jetzt als das neue Google.
Ja, weil es ist ja so, dass die Antwort, also erstmal kann man diese KI-Systeme ja auch nutzen, um Informationen zu finden und aufbereitet dargestellt zu bekommen. Und ich glaube, OpenAI hat das sogar selbst gesagt, dass die KI-Systeme, wie jetzt ChatGPT, sehr korrekt und plausibel klingen, aber es nicht unbedingt sind, ja. Und
das ist eigentlich absurd, ne?
Ja, es ist halt Kompetenz, es ist eben Confidence, ja, also Expertin versus Hochstapler, ja, es ist eben, kommt in einer sehr guten Verpackung daher. Und so, dann hat man also dieses System, was einem also sehr plausibel klingen, gut ausgefeilte Antworten liefert. Und da gibt es dann eben die Gefahr, dass man sich im Sinne der Effizienz und des übertriebenen Vertrauens dann eben der Sache eben auch hingibt. Und ich glaube, ansatzweise können wir das auch alle gut verstehen, wenn wir jetzt zum Beispiel selbst an die Navigationssysteme denken, auf die wir uns gerne mal übertrieben verlassen. Ich habe da so eine Geschichte, Madeira-Urlaub, das ist eine vulkanische Insel mit sehr steilen Straßen. Und wir waren in einem sehr kleinen Auto, wenig motorisiert unterwegs und auf einer sehr großen, sanft schlängenden Straße unterwegs. Und irgendwann an einem Punkt sagt unser Navigationssystem, dass wir links abbiegen sollen. Und links abbiegen bedeutete auf eine sehr kleine Straße. Und das haben wir aber natürlich so gemacht, weil wir haben unser Gehirn komplett ausgeschaltet. Ja, wir haben an die Wanderung gedacht, aber GPS hat ja alles andere übernommen. Und dann waren wir in einer fürchterlichen Situation, eine sehr kleine, sehr steile Stichstraße. Wir waren alle sehr zittrig und froh, als wir oben angekommen sind. Aber ich glaube, das sind so Situationen, ja, oder wenn man zum fünften Mal auf den Knopf des Haushaltsgeräts drückt, weil es immer noch nicht funktioniert, ja, also dieses Automation Bias bedeutet, dass wir also wirklich selbst nicht mehr so sehr an unsere Kompetenz denken oder glauben, sondern wirklich da unsere Verantwortung komplett abgeben an die Maschine. Und dann ist das schon eine starke Kraft und die uns da sehr einnehmen kann. Und das ist wichtig zu betrachten, also alles mehr Richtung hybriden Intelligenzsystemen zu denken.
Ich habe mal eine Geschichte gehört, weil du gerade das von dem Navi erzählst. Ich glaube, ein Polizist hat das mal irgendwo aufgeschrieben, dass sie regelmäßig Leute am Flussufer mit ihren Autos wieder rausziehen müssen, weil die Leute wirklich straight auf den Fluss zufahren und aberwitzigste Gelände, weil das Navi ja sagt geradeaus. Und der Polizist, der das beschrieben hat, hat gesagt, wenn der eine Sekunde nachgedacht hätte, hätte er doch gemerkt, das kann überhaupt nicht sein, was das Navi da verlangt. Also komplett absurd, sich darauf.
Es gibt auch Schilder, die aufgestellt sind in manchen Ecken. Ja. Hier, GPS is wrong, please don't follow. Aber ich glaube, das zumindest so fern nachvollziehbar, dass wir das alle vielleicht auch ansatzweise mal selbst erlebt haben, dass wir dann wirklich so ein bisschen die Verantwortung abgeben und dass das ja auch gerade bei komplexen und schwierigen Einschätzungen ja auch eine gute Sache ist, diesen Verantwortungspuffer zu haben, diese geteilte Verantwortung, wo wir drauf zeigen können und das mit abgeben können. Und da ist es dann eben jetzt wirklich ganz wichtig, gute KI-Systeme zu bauen.
Kommt man aus diesem Dilemma überhaupt irgendwie raus? Weil ich meine, ich müsste jetzt lügen, wenn ich sagen würde, könnte mir nie passieren, dass ich irgendeiner Maschine auf dem Leim gehe. Also ich bin auch schon mal ein paar Mal mit dem Navi abgebogen, wo mein Kopf mir zwar irgendwie gesagt hat, das soll jetzt richtig sein, habe mich aber auf die Maschine verlassen. Und letztendlich glaube ich, dass ich auch einer AI irgendwo auf den Leim gehen könnte. Also kann man das überhaupt lösen? Und wenn man noch so viele flammende Appelle loslässt und schlaue Podcasts macht, wie wir beide jetzt, indem man sagt, Leute, glaubt nicht alles, was die Maschine sagt, machen wir es nicht am Ende doch alle?
Also neben den Transparenzthemen, die ich eben schon kurz angesprochen hatte, ne, dass man genau wissen muss, das sind die Datengrundlagen, das ist also der Anwendungsbereich für die KI, das ist das nicht und so weiter, dass man diese alle möglichen an Informationen dazu liefert, habe ich tatsächlich letztes Jahr im Mai eine sehr schöne Erfahrung gemacht. Ich habe das Glück, in einem Scientific Board bei AI Fora zu sein. Das ist ein großes Projekt, wo man eben Artificial Intelligence für soziale Themen nutzt. Und da war ich in Katalonien und da haben wir mit Verwaltungsmitarbeitern gemeinsam an einem KI-System, das sie tatsächlich schon nutzen, in einer Vorentscheidung für Anträge miteinander systematisch durchgespielt, zu welchen Entscheidungssituationen sie kommen können, was das System sie dann ihnen dann empfiehlt, Gruppenreflexion, wie gut oder schlecht die Entscheidungen denn waren. Also es wurde sich dann aufgeteilt, die gleichen Situationen mit dem gleichen System. Und dann wurde also miteinander reflektiert, was kann hier gut laufen, was kann hier schlecht laufen, wo sind hier die Grenzen. Also ein ganz reflektierter Umgang damit, wo hier die Limitierungen sind. Also wie ich jetzt eben auch gelernt habe, dass das GPS-System nicht immer recht hat, manchmal auch den kürzesten Weg sucht, dass ich dann jetzt auch wieder ein bisschen kritischer geworden bin. Also das heißt, neben den Einforderungen nach Transparenz und der Einforderung nach dem, dass mehr Kontext und Information mitgeliefert ist, das auch wirklich zu trainieren, sich auszukennen, zu wissen, dass Algorithmen schieflaufen können, wo sie schieflaufen können, das auch immer wieder zu aktualisieren und das auch wirklich zu üben und zu reflektieren, hilft dann uns neben diesem diese Effizienz ist unheimlich stark, ne? Es ist Effizienz, es ist vermeintlich objektiv, es ist vermeintlich bequem, aber dagegen zu arbeiten. Und das war tatsächlich eines der schönen Erfahrungen, wo ich gesagt habe, ja, so geht's dann, ja. Also trainieren und ausbilden, wie man mit KI gut umgeht und wie man eben genau diese Fallen umgeht. Und dann eben jetzt dahin zu arbeiten, Standards zu etablieren, Zertifikate zu etablieren, dass eben die guten E-Systeme auf die Welt losgelassen
werden. Ja, mal zum Schluss ein kleines bisschen dystopisch. Du sagst mir bitte, ob diese Dystopie einfach nur völlig gaga ist oder ob du sagst, naja, doch, könnte ein bisschen was dran sein. Nur mal angenommen, das Team von dem künftig dann wiedergewählten US-Präsidenten Donald Trump sagt, wir wollen jetzt die Geschichte plausibel machen, dass die Wahl 2020 gestohlen wurde, was ja immerhin in den USA ein beträchtlicher Teil der republikanischen Wähler ja glaubt, weil sie es glauben wollen. Angenommen, dieses Team würde es schaffen, dass eine Mehrheit der Webseiten diese Geschichte anspringt und sagt, jawohl, diese Wahl war damals gestohlen. Wenn man dann sagt, okay, OpenAI zieht sich einen beträchtlichen Teil der Informationen wieder aus diesen Webseiten, würdest du es theoretisch für möglich halten, dass ChatGPT auf die Frage nach den US-Wahlen 2020 irgendwann mal antworten würde, diese Wahl war gestohlen oder manipuliert? Oder gibt es da so viele Sicherungsmechanismen, dass solche kreierten, konstruierten Wahrheiten bei einer KI nicht verfangen wird?
Ich muss gerade an meinen Aufkleber an der Tür denken, Apokalypse oder Happy End.
Also ich sagte, es wird dystopisch.
Ja, also solange ein System wie ChatGPT nach der Häufigkeit der beobachteten Datenpunkte vorgeht, also das bedeutet nach der Häufigkeiten der Meldung und solange eben die Häufigkeiten der bestätigten Meldung, die unserer tatsächlichen Realität entsprechen, die Mehrheit darstellen, wird es auch ChatGPT erkennen oder eben sogar beide Richtungen erkennen, weil das eben einfach in den Daten so enthalten ist. Also am Ende sind ja die Daten der Treiber, wovon das System lernt. Und wenn jetzt eben nur noch eine Wahrheit in diesen Daten ist und die andere Wahrheit überschreibt, dann ist es eben diese Wahrheit, von der das System lernt. Es wäre schön, wenn es noch so etwas wie Qualität neben Quantität geben würde. Das bedeutet, dass es eben so einen Auswahlmechanismus gäbe, was jetzt eine zuverlässige Quelle für ein KI-System wäre oder was eben nicht. Aber ansonsten, wenn es jetzt nur um die reinen verfügbaren Internetdaten geht, geht es nach Häufigkeit und dann müssten also komplett überschreiben, da eine Information von den anderen erfolgen, um das dann eben nicht mehr die andere Wahrheit zu überschreiben. Nee, fände ich jetzt nicht realistisch. Es könnte aber sein, dass beide Wahrheiten dann irgendwann diskutiert werden, dass gesagt wird, es gibt verschiedene Varianten des Ergebnisses und das kann auch passieren, ja.
Weil du gerade den Begriff, fällt mir gerade nur spontan noch ein, den Begriff Überschreiben verwendet hattest. Wer sich dafür interessiert, liest George Orwell 1984. Auch da wurde ja dieser Begriff schon verwendet, Wahrheiten zu überschreiben. Theoretisch wäre das ja die Möglichkeit. Außerdem, das lernt man ja dann irgendwann, wenn man sich mit Politik beschäftigt. Wer den Zugang zur Information hat, hat den Zugang zur Macht.
Aber Christian, das wird das Thema unseres Jahres sein. Also Fake wird ganz bestimmt das hier Unwort des Wort des Jahres und das wird unser Thema. Und gerade jetzt in dieser Übergangszeit, wo noch nicht alle ganz bewusst darüber reflektieren, ist das jetzt ein künstlich intelligent erzeugtes Foto, Meldung, Video oder ist es eben ein reales Video oder Fotografie? Ist das eine ganz gefährliche Zeit? Und genau in dieser Übergangszeit findet jetzt eben diese Wahl statt. Und ich glaube, das ist das Thema unseres Jahres, weil das können wir jetzt schon eigentlich nicht mehr unterscheiden. Es gibt künstlich generierte Videos und natürlich Fotos, die von der realen Aufnahme nicht mehr unterscheidbar sind. Und das wird unsere große Herausforderung stellen in diesem Jahr.
Das heißt ja auch umgekehrt, heute ist echt die dystopische Folge, aber weil du es gerade sagst, das bedeutet aber auch umgekehrt, du kannst ja eigentlich fast jede Wahrheit, sofern es diesen Begriff dann irgendwann noch gibt, insofern diskreditieren, sagen wir es mal so, oder sie töten, indem du sagst, alles Fake, alles KI generiert. Weil für den Laien ist es ja nun wirklich nicht mehr nachvollziehbar oder überprüfbar, ist das jetzt wirklich ein KI-generierter Fake oder ist es das nicht? Das heißt, wenn Donald Trump jetzt nur mal angenommen mal wieder mit bei irgendwas in Flagranti oder sonst irgendwas erwischt, dann kann er sich ja hinstellen und sagen, Fake, das bin ich, das war eine KI und ich bin überzeugt davon, ein großer Teil seiner republikanischen Fanatiker wird sagen, jawohl, genau so ist es, da wollte man nur unserem Präsidenten schaden. Also eigentlich kannst du, wenn man das ganz, ganz böse denkt, sagen, du kannst jede Form von Realität irgendwann mal in Frage stellen in dieser Übergangszeit.
Ja, inklusive dieser Folge, ja. Die man auch tatsächlich simulieren könnte, ohne dass sie real passiert ist. Und das ist wirklich eine ganz entscheidende Zeit jetzt, wo sich das, also ich bin da insofern zuversichtlich, dass ich denke, dass auch wir auch damit lernen werden, umzugehen, wie mit so vielen anderen technologischen Entwicklungen auch. Aber es gibt eben diese Übergangszeit. Und in dieser Übergangszeit stecken wir jetzt gerade. Und in dieser Zeit, wo es sich eben noch rütteln muss, das System, und wo eben Standards geschaffen werden müssen und Wege, damit umzugehen, geschaffen werden müssen. Und ich finde, das ist eben besonders die gefährliche Zeit, weil eben viele genau Wahrheit von Fiktion eben nicht unterscheiden können und sich darüber auch eben nicht reflektieren. Also wir haben zumindest mal den Impuls, das zu reflektieren und zu sagen, woher kommt es denn jetzt tatsächlich? Aber viele, viele Menschen haben diesen eben nicht. Und deswegen ist das jetzt eine sehr spannende Zeit und ein besonders spannendes Jahr.
Tja, dann sage ich zum Schluss noch so einen halbphilosophischen Satz, den ich die Tage irgendwo mal gelesen habe, nämlich Wahrnehmung ist Realität. Und von dem her, liebe Hörer von D25, glaubt nicht unbedingt alles, was ihr seht und was ihr hört. Wir haben heute eine ganze Zeit darüber gesprochen, was das alles mit uns machen könnte, wenn eine KI in der Lage ist, uns möglicherweise zu manipulieren. Und bei der Suche nach Gegenstrategien sind wir leider noch nicht ganz fündig geworden. Vielleicht in den nächsten ein, zwei Jahren. Fürs Erste ganz, ganz herzlichen Dank heute für die Dystopie-Folge für unsere KI-Expertin Professor Iris Loschert. Iris, herzlichen Dank dafür.
Danke, Christian. Tschüss.